Im Wesentlichen erkläre ich, dass wir mit Quantencomputern Probleme lösen können, die eben konventionelle Computer entweder gar nicht lösen können, wofür sie sehr lange brauchen oder wofür sie sehr viel Energie benötigen. Und wir sind angetreten, ähnliche Ansätze zu machen, wie es eher unser Gehirn auch macht, mit wenig Energie zu Lösungen zu kommen, komplexe Probleme zu lösen. Diese Kiste, so wie du sie gerade beschrieben hast, die ist eigentlich noch viel zu groß. Wir wollen viel kleiner werden. Wir wollen in einen Bereich vordringen, wo ich mobiles Quantencomputing ermögliche. Mobil heißt im Bereich Robotik, im Bereich autonomes Fahren. Wir sind noch ein recht kleines Unternehmen, gerade mal 18 Leute. Wir können natürlich nicht überall in Deutschland präsent sein. Und deshalb brauchen wir starke Partner wie Bechtle, die in der Lage sind, auch in einem breiten Maßstab diese Rechnertechnologie in die Rechenzentren zu bringen.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem Podcast für die Zukunft der IT. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Heute sprechen wir über Diamanten und eine ganz neue Form von Quantencomputing made in Sachsen. Und klar, wenn man an Quantencomputing denkt, dann denkt man erstmal an riesige, kronleuchterartige Installationen, eiskalt und auf keinen Fall was fürs Büro. Aber es gibt eine spannende neue Technologie und die kommt aus Leipzig. Und genau da sind wir heute zu Gast bei SachsenQ, ein Startup, das sich dem Quantencomputing unter, ich sag mal, normalen Bedingungen verschrieben hat. Und einer, der ganz vorne mit dabei ist, und der ist heute bei mir, das ist der Co-CEO Frank Schlichting. Und der wird mir sicher gleich erzählen, wie sie diesen neuartigen und mobilen Quantencomputer gebaut haben, was der kann und was das alles mit Diamanten zu tun hat. Bin sehr gespannt, freue mich riesig und damit herzlich willkommen, Frank.
Hallo Svea, besten Dank. Gerne erzähle ich ein bisschen was über die Technologie, die wir hier entwickelt haben.
Die Diamanten natürlich.
Und die Diamanten.
Genau, aber bevor wir in die Technologie einsteigen, vielleicht einmal ganz basic, weil wenn du erzählst, weiß ich nicht, Freunden oder mal auf einer Familienfeier, hey, ich mache was mit Quantencomputing, vielleicht kommen da erstmal fragende Gesichter. Wie erklärst du denen, was machst du eigentlich?
Im Wesentlichen erkläre ich, dass wir mit Quantencomputern Probleme lösen können, die eben konventionelle Computer entweder gar nicht lösen können, wofür sie sehr lange brauchen oder wofür sie sehr viel Energie benötigen. Und wir sind angetreten, ähnliche Ansätze zu machen, wie es eher unser Gehirn auch macht, mit wenig Energie zu Lösungen zu kommen, komplexe Probleme zu lösen. Und da habe ich auch noch ein paar gute Beispiele, die wir vielleicht im Laufe des Podcasts nachher diskutieren können.
Ja, bin ich neugierig. Ich finde es ja sehr cool, dass ihr hier in Sachsen sitzt, in Leipzig. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, denke ich mir, was für eine wunderschöne Stadt das ist. Aber trotzdem, Leipzig wird ja erstmal nicht mit Quantencomputing in Deutschland verbunden. Warum sitzt ihr hier? Wie kam's?
Das hat einen sehr guten Grund. SachsenQ ist entstanden vor 5 Jahren als Ausgründung der Universität Leipzig. Und genau hier in Leipzig hat vor 100 Jahren Werner Heisenberg ja auch gelehrt und genau das auch gemacht, was wir heute in Richtung Quantencomputing in die Umsetzung bringen, einen Quantencomputer zu bauen. Er hat es damals theoretisch gemacht, aber Problemstellungen wie zum Beispiel das Wasserstoffmolekül zu berechnen, sind genau hier in Leipzig entstanden. Und da kommen wir auch genau auf den Grund, warum wir hier sind. Wir sind eine Ausgründung des Instituts. Gibt es heute noch. Marius Grundmann und Jan Meyer sind beide an der Universität beschäftigt und auch die Firmenmitbegründer hier von SachsenQ. Und so bekommen wir auch die Talente, die wir benötigen, um diese spannende Technologie überhaupt nach vorne zu bringen.
Verstehe ich, ja klar. Also einerseits Geschichte, andererseits auch strategisch kluger Standort, um an die Talente dranzukommen. Du hast mir eben schon Beispiele versprochen und es ist ganz interessant, wenn man hier bei euch reinkommt, da steht gleich so ein Quantencomputer. Das ist im Prinzip von außen in Anführungszeichen nur eine schwarze große Kiste. Aber was kann man mit dem machen?
Also die schwarze große Kiste, die du ansprichst, die so groß ist wie ein kleiner Kühlschrank, obwohl er nicht kühlt. Und das ist genau das Spannende an der Sache, dass ich eben bei Raumtemperatur hier einen Quantencomputer aufstellen kann, diesen Quantencomputer in Betrieb nehmen kann. Das können andere Technologien in der Form nicht. Das Spannende daran ist, diese Kiste, so wie du sie gerade beschrieben hast, die ist eigentlich noch viel zu groß. Wir wollen viel kleiner werden. Wir wollen in einen Bereich vordringen, wo ich mobiles Quantencomputing ermögliche. Mobil heißt im Bereich Robotik, im Bereich autonomes Fahren. Überall dort Quantentechnologie einsetze, wo ich komplexe Aufgabenstellungen habe, die zu lösen sind, aber in einem Umfeld, wo ich nur sehr wenig Energie zur Verfügung habe. Das macht so spannend.
Weil ich erinnere mich, wir waren ja auch schon mal Quantencomputer anschauen, so wie man die kennt. Also wirklich extrem niedrige Temperaturen finde ich auch total faszinierend. Minus 273 Grad, kälteste bekannte Ort im Universum, sehen aus wie so Gold- und Kupfer-Kronleuchter, sind riesig. Als wir in Jülich waren mit dem Podcast, da haben wir uns die tatsächlich mal live angeschaut. Bei euch ist das anders? Für was ist denn euer Quantencomputer, vielleicht auch im Gegensatz zu denen, die wir so kennen, besonders geeignet? Du hast eben das angesprochen, wo ihr hin wollt, aber was kann der denn heute schon?
Wir waren dieses Jahr auf der Hannover Messe und haben ein ganz einfaches Beispiel gezeigt. Eine Applikation, die eine Smiley-Erkennung macht, also im übertragenen Sinne.
Bilderkennung,
künstliche Intelligenz, in diese Richtung gehend. Ja, wir haben einfach die Besucher einen Smiley zeichnen lassen oder auch eben was ganz anderes. Mhm. Und es war keine sehr umfangreiche AI mit dabei, um Lernalgorithmen zu trainieren. Im Wesentlichen hat jeder bei uns im Büro mal ein paar Smileys gezeichnet und das Ergebnis eben abgespeichert. So, was sollte das Ganze zeigen? Das sollte zeigen, dass es heute A, schon einen Quantencomputer gibt, B, dass er auf einer recht schwierigen Umgebung wie so einer Messerumgebung, wo es große Temperaturschwankungen gibt, wo elektromagnetische Störungen auftreten können, funktioniert. Und er sollte auch eine reale Applikation schon einmal zeigen, nämlich genau da, wo wir hinwollen, wo auch ein Quantencomputer einen sehr großen Mehrwert bietet, nämlich in die Richtung künstliche Intelligenz, Bilderkennungssysteme.
Es gibt so ein schönes Schaubild aus einer Präsentation, die du mir gezeigt hast, die du mitgebracht hast. Und da habt ihr mal so verschiedene Anwendungsbereiche von Quantencomputing eingezeichnet, muss ich vorstellen, wie so ein Kreis, ne? Und dann gibt es einen Kuchen und dann gibt es Kuchenstücke. Da sagt ihr, das ist sozusagen für die Quantencomputer, die wir schon kennen, Kronleuchter, minus 275 Grad. Und dann gibt es die Kuchenstücke, die sind für euren kleinen Quantencomputer geeignet. Was sind das für Felder?
Also der obere Bereich, den du angesprochen hast, also diejenigen, die auch in größeren Rechenzentren beispielsweise integriert werden können, die Technologien brauchen eben Kältetechnik. Mhm. Kältetechnik heißt erstmal eine ganze Menge Energie. Wenn ich mir heute ein Rechenzentrum angucke, dann werde ich zwischen 30% und 40% bei Hochleistungsrechnern der Energie einfach nur in die Kühlung stecken. Ja. Ich mache damit nichts Sinnvolles, außer die Geräte zu kühlen. Und genau das wollen wir eben mit der Quantentechnologie anders machen, die eben nicht gekühlt werden muss. Der obere Bereich, der kann sehr gut eben auch in solchen Cloud-Umgebungen stationiert werden. Da habe ich diese Kältetechnologie. Das wird nicht sehr lange so weiter skalierbar möglich sein. Wenn ich mir mal anschaue, es gibt Unternehmen wie Google, die haben vor anderthalb Jahren veröffentlicht, dass sie zu jedem neuen Datencenter, was sie bauen, ein kleines Mini-Atomkraftwerk von Kairos Power dazustellen. Das machen die nicht ohne Grund, weil die Energie, die benötigt wird, um diese Rechenzentren zu betreiben, um genau diese ganzen Lernalgorithmen laufen zu lassen, enorm viel Energie benötigt.
Da geht es dann um sowas wie in der Pharmazie, in der Logistik, ne? Um solche Probleme geht es da.
Die Problemstellungen generell sind all die Problemstellungen, wo ich sehr komplexe Daten habe, wo ich sehr rechenintensiv rechnen muss, wo ich Modellierung machen muss. Da gibt es eine ganze Vielzahl. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Eins ist tatsächlich in der Medikamentenforschung. Wenn ich neue Medikamente erforschen möchte, gibt es nahezu unendlich viele Möglichkeiten, bestimmte Molekülzusammenstellungen zu machen. Ein Zweikörperproblem kann Physiker noch ganz gut berechnen. Ja, bei drei Körpern wird es schon schwierig. Wenn ich aber hunderte von Molekülen habe, die ich berechnen werde, ist es quasi unmöglich.
Und das ist das Besondere am Quantencomputer, weil der kann das.
Der kann das, weil er sehr viele Dinge parallel berechnen kann und dabei eben sehr viel weniger Energie benötigt, als es ein Supercomputer beispielsweise leistet.
Ich stelle mir das immer vor wie eine Münze. Also der normale Computer rechnet in Bits. Also wir kennen das so als 0 und 1, wie zwei Seiten von einer Münze. Das heißt also, die Münze zeigt entweder Kopf oder Zahl. Und das Besondere beim Quantencomputer ist sozusagen, ihr rechnet ja in Qubits und da stelle ich mir immer vor, die Münze, die kreiselt. Sozusagen, also die ich anschubse und die ich drehe und dann arbeitet eben der Quantencomputer mit tausenden solcher kreiselnden Münzen. Und das ist der Grund, warum die so leistungsfähig sind für solche komplexen Probleme.
Ja, ganz genau. Ich habe sehr viele Zustände, die ich parallel in Betrachtung ziehen kann, wo ich Wahrscheinlichkeiten betrachte. Am Ende brauche ich sehr häufig nur eine Entscheidung. Ja, nein. Ich gebe mal zum Beispiel. Ich bin neulich nach Dresden gefahren, da hat es kräftig geregnet. Mhm. Was passierte? Der Regen war so stark, dass die gesamten Assistenzsysteme meines Autos ausfielen. Es war keine Abstandsmeldung mehr da, es war kein Spurassistent mehr da. Letztendlich war es ein kleiner Tannenbaum mit Lichtern, der sagte, du bist auf dich alleine eingestellt. Was passierte dann? Natürlich musst du in dieser Situation reagieren. Du fährst auf der Autobahn mit vielleicht 80 Stundenkilometern, es regnet heftig. Du warst in dieser Situation noch nie zuvor in deinem Leben, aber du musst richtig reagieren. Das Gehirn ist erstmal fantastisch in der Lage, über die Sensorik trotz dieser schlechten Umgebungsbedingungen noch sinnvolles Bildmaterial zu generieren. Und deine Erfahrung, die du gesammelt hast in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren deines Autofahrerlebens, ja, sagen dir, okay, in so einer Situation kann das, das und das passieren. Das machst du nicht im Bewusstsein. Das ist die spinnende oder sich drehende Münze. Ja. Mhm. Das ist im Unterbewusstsein und letztendlich entscheidest du dich aber. Die Entscheidungen sind dann wieder ganz einfach. Was machst du? Ich bremse, ich fahre weiter, ich schätze eine Situation ein. Und genau das sind Situationen, wo Quantenrechner uns Vorteile verschaffen können. Und das sind nicht nur in dieser speziellen Situation beim autonomen Fahren, wo es eben auch mit sehr wenig Energie darum geht, diese Entscheidung zu treffen.
Genau, ich kann ja kein riesen Rechenzentrum an ein Auto hängen. Das dauert viel zu lang, bis dann Entscheidungen kommen.
Oder ein Kryostaten oder eine Vakuumpumpe im Kofferraum mitnehmen. Ja. Nein, das funktioniert nicht. Und dein Gehirn macht das mit 25 Watt. Mehr haben wir als Menschen nicht zur Verfügung, um diese Sensorik und diese Entscheidungsfindung zu machen. Und
das finde ich schon faszinierend. Zeigt by the way auch wieder, wie krass unser Gehirn eigentlich ist.
Total.
Aber zum Quantencomputer. Genau, also autonomes Fahren wäre zum Beispiel
eine Applikation aus dem unteren Bereich, den du angesprochen hast. Das heißt, mobile Applikationen, wo du mit sehr wenig Energie Entscheidungen treffen musst. Das sind auch Robotik-Applikationen beispielsweise, die da zum Tragen kommen. Oder auch Medizin-Applikationen, wenn es um medizinische Diagnostik geht. Ja, auch da sind Dinge mit sehr komplexem Datenmaterial vorstellbar, wo du eben nicht sehr lange rechnen kannst oder mit sehr viel Energie rechnen kannst. Ein Beispiel, wir saßen hier vor einem Jahr mal mit vier Ärztinnen zusammen, die haben folgendes Problem, die machen Herzklappenimplantate. Und da kommt es regelmäßig zu Infektionen. Da gibt es zwei Arten von Infektionen. Einmal eine standardmäßige bakterielle Infektion, die mit Antibiotika behandelt werden kann. Eine andere aber auch, die eben nur durch eine Operation, das sind diese Biofilme, hochaggressiv. Ich bin kein Fachmann, aber das ist das, was ich so mitgenommen habe aus dem Gespräch, wo es dann sofort wieder zu einer Herz-OP kommen muss. So, nun möchte ich keine Herz-OP machen, wenn ich es nicht brauche. Andererseits möchte ich auch nicht eine Herz-OP nicht machen, wenn ich sie brauche. Wie wird das ausgewählt? Es gibt komplexes Bildmaterial mit entsprechenden Markerstrukturen, die man auswerten kann. Sehr viele Bilder, die sehr schnell ausgewertet werden sollen. Und am Ende ist es nichts anderes wie die Smiley-Applikation, die wir auf der Messe gezeigt haben. Nur steht am Ende nicht Smiley oder kein Smiley, sondern steht da Herzoperation oder keine Herzoperation.
Finde ich total spannend. Also gerade in diesem medizinischen Bereich beobachte ich das an vielen Stellen, dass wir ja gehen in Richtung, ich nenne es mal, individualisierte Medizin. Also dass wir zum Beispiel auch Chemotherapien maßgeschneidert machen wollen, auf die PatientInnen anpassen wollen, damit eben nicht zu viel das Gift, sage ich mal in Anführungszeichen, oder das Medikament, was eben auch Nebenwirkungen hat, in den Körper gelangt. Ja. Und das stimmt, das dauert teilweise Stunden oder auch Tage natürlich, bis dann diese Daten einmal hingeschickt wurden, einmal verarbeitet wurden, geprüft wurden, wieder zurückkommen.
Ja, also in dem speziellen Fall dauert es bis zu einer Woche im Rechenzentrum, bis die Ergebnisse da waren für den Herzpatienten viel, viel zu lange. Die Intention wäre eben genau diese Dinge voranzutreiben, dass man in jeder Arztpraxis oder zumindest in jedem Krankenhaus
oder
in den Zentren so ein Gerät zur Verfügung hat, um eben entsprechende Diagnosen stellen zu können.
Cool. Jetzt interessiert mich noch ein bisschen mehr euer schwarzer Kasten. Also, ich habe recherchiert und habe gelesen, der läuft bei Raumtemperatur, hast du schon gesagt, und der zieht ungefähr so viel Strom wie ein Wasserkocher, ja? 600 Watt. Wo ist der Haken?
Da ist kein Haken dabei und eigentlich ist das noch viel, viel zu viel, denn 95% dessen, was in dem schwarzen Kasten drinsteckt, das sind Standardkomponenten, das sind Mikrowellengeneratoren, das sind Verstärker, das sind Laser, die da drin sind, die wir aber beabsichtigen, immer weiter zu miniaturisieren, sodass aus den 600 Watt irgendwann mal 60 Watt, irgendwann mal 6 Watt werden, um auch tatsächlich in diese Applikation, die ich eben beschrieben habe, im mobilen Bereich Einzug zu halten. Momentan müssen wir uns natürlich auch aufgrund der finanziellen Situation, denn eine Erforschung an der Grenze des physikalischen Möglichen braucht eben auch ein entsprechendes Investment, was gar nicht so leicht gerade auf der europäischen Seite zu bekommen ist. Mhm. Da sind wir aber gut aufgestellt. Das heißt, der schwarze Kasten mit den 600 Watt ist für meine Verhältnisse noch viel, viel zu viel im Vergleich zu anderen Modalitäten, die sich mit Quantencomputing auseinandersetzen, aber ein großer Meilenstein schon, der erreicht ist.
Jetzt machen wir den Kasten mal auf. Ich habe am Anfang schon das angeteasert, weil ich selbst so faszinierend fand, dass eben in eurem Rechner, in eurem Computer ein Diamant steckt. Und ich finde einfach die Vorstellung schon sehr faszinierend, dass ein Diamant diese Qubits hin und her schubst. Du musst es mir einmal erklären, wie funktioniert das? Ich meine, ich kenne Diamanten von Ohrringen oder so, ja.
Ja, also erstmal setzen wir relativ kleine Diamanten ein. Die haben nur eine Größe von 2x2 Millimeter, manchmal 3x3 Millimeter. Und selbst das ist noch 1 Million Mal zu groß für das, was wir eigentlich machen wollen. Ist aber noch handelbar, wenn man so einen Diamanten einsetzt. Der ist auch nicht besonders dick. Also sehr viel Freude als Schmuck würde er nicht machen. Mhm. Was ist das Besondere? Der Diamant ist so ziemlich das stabilste Gitter, was ich mir vorstellen kann. Ja, und was ich da mache, ist, das sind im Wesentlichen ja Kohlenstoffatome, die Diamanten sind. Ich ersetze ein Kohlenstoffatom geschickt durch ein Stickstoffatom. Und ich mache das in einer besonderen Weise, dass daraus eben nicht nur ein Stickstoffatom entsteht, sondern auch eine Leerstelle entsteht. Ja, fehlt einfach ein kleines Stück. Und genauer gesagt heißt das Ganze auch nicht dann Stickstoff, sondern NV-Zentrum, also Nitrogen Vacancy oder Stickstofffehlstelle in diesem sehr stabilen Gitter. Mhm. Und das ist das Besondere. Und es ist genauer gesagt sogar ein NV-Zentrum und genau dieses Minus macht den Unterschied. Ich kann dann nämlich diese Spinzustände, die ich benutze, um die Qubits zu adressieren und damit Rechnungen auszuführen, verwenden. Ich befinde mich also in einem sehr, sehr kleinen Maßstab, in einem subatomaren Maßstab sogar. Mhm. Und das gibt eben den Vorteil, dass ich genau diese Zustände sehr stabil im Gitter verankert habe. Dadurch brauche ich die Kühlung nicht, was andere Modalitäten, die sich mit Quantencomputing beschäftigen, benötigen, sondern ich halte quasi meine Spinzustände fest in dem Gitter.
Mhm. Das ist so eine Art Diamantprozessor, könnte man sagen. Dann.
Ja, der Prozessor selber. Der Diamant ist eigentlich nur Statist bei der ganzen Geschichte. Ja, der hält eigentlich das NV-Zentrum, aber er hält es eben sehr stabil und deshalb kann ich es adressieren. Die eigentliche Interaktion erfolgt über Laser oder über Mikrowellen und Hochfrequenztechnologie, wo ich entsprechend die Spinzustände ausrichte und damit auch Rechenoperationen durchführen kann.
Wie werden die ausgelesen, die Zustände?
Mit tatsächlich Mikrowellenimpulsen. Ja. Und ich bekomme dann eine entsprechende Anregung. Wir machen es momentan noch optisch, die Auslesung. Das heißt, es entstehen Photonen und diese zähle ich.
Die werden aufgefangen sozusagen.
Die werden aufgefangen und mit einem sehr empfindlichen Zähler kann ich dann diese Photonen zählen.
Ich erinnere mich eben an Jülich und da erinnere ich mich auch sehr, also nicht nur an diese Kühlzylinder, sondern auch an unendlich viele Kabel, die aus diesen Rechnern rauskamen, um halt immer dann diese Zustände auszulesen.
Die brauchen wir nicht.
Und die braucht ihr nicht. Das macht ihr eben über optische Signale, über die Photonen.
Ja, wir wollen aber noch einen Schritt weiter gehen, denn wir wollen letztendlich ja aus dem schwarzen Kasten einen kleinen Chip bauen. Und da wollen wir aus der optischen Auslesung heraus es weiterentwickeln in ein elektrisches Auslesen. Und das ist dann sehr kompatibel, dass ich das auch in Standard-CMOS-Prozesse mit einfließen lassen kann, sodass ich letztendlich diesen Kasten immer weiter verkleinere hin zu einem Chip.
Wie viel Qubits hat der?
Der jetzige hat 5 Qubits. Wir haben das als Produkt. Du kannst den Quantencomputer bestellen, bei Bechtle beispielsweise. Und der hat 5 Qubits. Wir sind aber im Labor schon weit darüber hinaus. Wir können auch mehr Qubits pro NV-Zentrum. Das ist die eine Aufgabe, also weiter in höhere Qubitzahlen die Technologie weiterzuentwickeln. Auch dafür brauchen wir Investment. Wir haben eine klare Roadmap, wie wir das erreichen, dass wir sehr zeitnah zu 128 Qubits, sogar zu 16.384 Qubits kommen, die in Jülich gerade als Simulator installiert wurden. Ja. Aber dazu braucht es eben eine entsprechende Weiterentwicklung der Technologie. Was wir aber auch machen können, Und das ist die zweite spannende Geschichte. Dadurch, dass wir sehr viel Platz auf dem Diamanten haben, kann man natürlich auch mehrere dieser NV-Zentren nebeneinander platzieren und quasi ein Multicore-System aufsetzen. Mhm. Das haben wir schon gezeigt dieses Jahr mit einem Dual-Core-System, was aktiv ist. Der Rechner auf der Hannover Messe hatte eben schon zwei Quantencomputer in einem, ja, um es mal so plakativ auszudrücken. Wir wollen aber noch viel, viel mehr. Denn viele Aufgabenstellungen, die wir haben, sind parallelisierbar. Mhm. Und damit kann ich die Aufgaben eben sehr schön auf verschiedene Kerne verteilen.
Genau, ja, das wäre auch nochmal meine Frage gewesen. Am Ende geht es ja schon darum, mehr Qubits zu erzeugen, die zu parallelisieren oder eben, wie du gesagt hast, das noch weiter aufzustocken. Weil klar, je mehr Qubits ich habe, desto komplexere Probleme kann ich lösen und desto mehr kann ich vom Smiley weg von der Herzklappe oder zur Tumorerkennung kommen. Jetzt wirbt Google mit 105 Qubits und dann denkt man im ersten Moment vielleicht hier 5 von 16Q gegen 105, da ist doch noch eine große Distanz.
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass andere Unternehmen sehr viel länger mit sehr viel mehr Geld unterwegs sind. Hunderte von Millionen, wenn nicht gerade Milliarden, sind investiert worden. Die sind bei uns nicht investiert worden. Ja, ich hoffe, dass wir da sehr schnell hinkommen, dass wir eben auch über das entsprechende Investment schneller noch vorangehen können. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist natürlich, dass diese Qubits auch stabil sein müssen. Ich brauche lange Zeiten, um Berechnungen auszuführen, denn Quantenzustände sind nicht beliebig lange stabil. Mhm. Und je länger ich diese Zeit habe, wo ich Operationen ausführen kann, und je kürzer die Zeit ist für eine Einzeloperation, eine Gatteroperation, wenn man so auf die konventionelle Computertechnologie geht, desto mehr kann ich mit einem Qubit auch anfangen oder mit einer Verkettung von mehreren Qubits, wie wir sie jetzt momentan haben. So, das heißt, ich würde mich jetzt gar nicht erstmal unruhig machen lassen wollen von 500 Qubits, die da sind. Die Frage ist, sind diese Qubits auch entangled? Das heißt, können die auch tatsächlich miteinander wechselwirken oder sind die schön brav, wie wir es jetzt eben auch schon skizziert haben, Diamanten nebeneinander herliegend, einzeln adressierbar und nur also den Quantenvorteil gar nicht nutzend an der Stelle. Aber klar ist, ja, je mehr Qubits ich entangled habe, Verschränkung heißt das deutsche Wort, desto mehr Operationen und desto komplexere Probleme kann ich auch ausführen.
Zu einem dieser sehr komplexen Probleme will ich gerne mal etwas vertieft kommen, weil das so dem einen oder anderen Schweißperlen auf die Stirn treibt, gerade wenn man so in der IT-Abteilung arbeitet. Es gibt einen sehr bekannten Satz aus der Welt der Cyberkriminellen und der Geheimdienste, der heißt nämlich Harvest now, decrypt later, also zu Deutsch ernte jetzt, entschlüssle später. Und ich habe mich immer mal beschäftigt auch mit diesen Crypto-Wars, also das heißt Geheimdienste, die untereinander Nachrichten abfischen, die dann behalten, bis dann eben die neue Technologie auftaucht, die dann auch diese und diese und diese Verschlüsselung lösen kann. Und so ist jetzt natürlich die Frage, inwiefern wird Quantencomputing, inwiefern werden Quantenrechner uns nochmal vor ganz neue Herausforderungen stellen, auch im Hinblick auf quantensichere Verschlüsselung.
Ja, momentan wird zum Beispiel ein Code eingesetzt, RSA 2048, wo es dann viele hundert Millionen Jahre dauert, bis ich diesen Code geknackt habe.
Es würde so lange dauern mit einem herkömmlichen
Computer.
Rechner, weil ich sozusagen bootforcen muss, ich muss alle Kombinationen durchprobieren.
Und
braucht der Rechner eben so lange.
Der braucht so lange oder ich nehme einen Hochleistungsrechner, dann braucht der sehr viel Energie. Mhm. Auch der braucht noch sehr, sehr lange, um einen solchen Code zu knacken. Spannender wäre es, wenn ich alle Möglichkeiten parallel durchprobieren könnte.
Und genau das macht bei der Münze?
Genau, jetzt sind wir bei der Münze. Und genau das macht ein Quantencomputer eben. Das heißt, was du richtig gesagt hast, harvest now, decipher later, ist genau der Punkt. Mhm. Ich habe heute Verschlüsselungstechnologien am Start, die mir eine gewisse Sicherheit geben für den Moment. Es hindert aber niemanden daran, diese Dokumente abzuspeichern, gesichert, wie sie heute eben sind. Dann ist es der Status quo. Ich kann es auch nicht nachträglich mehr ändern. Ich kann es nicht neu verschlüsseln. Und ich werde Technologien zur Verfügung haben, die eben in der Lage sind, so etwas in Minuten oder in Stunden entschlüsseln zu können. Und das betrifft eben nicht nur die militärischen Fälle wie Geheimdienste, sondern müssen wir ganz schnöde einfach
Patente, ne? So
Patente, Patientendaten, alles, was sensitiv ist, was eben einer gewissen Verschlüsselung unterliegen muss auch. Deshalb muss ich mir heute schon Gedanken machen, wenn ich etwas verschlüssel, kann ich nicht davon ausgehen, dass es für alle Ewigkeit auch sicher verschlüsselt sein wird.
Aber sag mal, dann baust du, dann baut ihr ja gerade die Maschine, die das entschlüsseln kann.
Aber auch die Maschine, die es verschlüsseln kann.
Okay.
Also es ist ja immer ein Wettrennen der beiden Parteien, ja, etwas zu verschlüsseln, etwas zu entschlüsseln. Woran mir sehr gelegen ist, dass eine gewisse Vorreiterrolle auch da besteht, auch gerade unter der geopolitischen Konstellation, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten, gerade in Europa und in Deutschland eben solche Technologien und solche Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Da sollte noch mehr Augenmerk drauf gelegt werden, als es vielleicht momentan der Fall ist.
Ich meine, das eine ist natürlich der Rechner, das andere ist auch die Software, die auf dem Rechner laufen muss. Also Quantenkrypto, ich weiß es, ich bin da kein super Experte drin, was mega kompliziert ist, aber ja. Ich weiß, dass das ist ein ganz eigener Fachbereich. Da gibt es wirklich Leute, die machen Quantenkryptographie, schreiben Software dafür. Das ist natürlich auch ein Feld, was sich parallel entwickeln muss.
Und deshalb, jetzt sind wir wieder bei einem schwarzen Kasten, deshalb macht es Sinn, heute schon sinnvoll zu gucken, wie schreite ich auch bei der Softwareentwicklung da voran. Unser Rechner steht seit 2,5 Jahren in der ersten Variante bereits bei der DLR.
Wir hatten Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum.
Genau, die deutsche NASA, wie ich es immer so gerne beschreibe. Wir haben einen weiteren Rechner bei der Fraunhofer-Gesellschaft im Einsatz. Und da geht es eben genau darum, dass sich jetzt schon Forschungsgruppen und Applikationsentwickler darum kümmern können, wie Quantenalgorithmen, die etwas anders zu adressieren sind als konventionelle Algorithmen, programmiert werden, um genau diese Fragestellung zu lösen. Ob es jetzt die Medizin ist, ob es die Klimaforschung ist, ob es das autonome Fahren ist, braucht es natürlich auch entsprechende Algorithmen, die ich benutzen kann, um solche Quantenrechner zu adressieren.
Ja. Genau. Aber also ihr macht hier vor allem die Hardware.
Ja.
Ja, und arbeitet dann mit Partnerinnen und Partnern zusammen, die dann an der Software arbeiten.
Genau, wir sind momentan 18 Leute, das heißt, wir müssen uns fokussieren. Ja, wir müssen erstmal die Technologie voranbringen. Wir bauen Rechner, damit eben Institutionen wie die Fraunhofer oder DLR schon damit arbeiten können. Wir sind aber auch schon in der Entwicklung der untersten Schichten eines solchen Stacks mit beteiligt. Wir haben ein eigenes Betriebssystem, wie wir die entsprechenden Quantencomputer auch ansteuern können. Die Applikationsebene, die oben drauf liegt, daneben wir Standard-Interfaces, das können APIs sein, also Standardschnittstellen, die Programmierer bedienen können. Das können Qiskit sein beispielsweise als ein Tool, was sehr bekannt ist eben im Bereich des Quantencomputings, womit Applikationen geschrieben werden können. Aber die eigentliche Applikationsentwicklung für den speziellen Vertical, ob das jetzt im Finanzbereich ist, in der Medizintechnik oder in der chemischen Industrie, da sind natürlich auch Fachleute gefragt.
Ja, das also kann nicht jeder Standard-Softwareentwickler.
Nein, also es braucht dann schon ein gewisses Know-how. Dann
Spezialisierung.
Auch, ja, und die Kenntnis, wie Quantencomputer auch funktionieren. Aber da leisten wir Hilfestellung, eben genau diese Schnittstelle zu bilden zu den Algorithmenentwicklern hin bis zur Hardware. Diese Schnittstelle, die bedienen wir auch. Wir haben auch Softwareentwickler bei uns.
Hast du schon mal gesehen oder hat euer Quantencomputer schon mal so einen Verschlüsselungsalgorithmus entschlüsselt?
Da sind wir momentan nicht aktiv. Nein, das machen wir noch nicht. Es würde auch momentan erst begrenzt Sinn machen, weil da müsste die Technologie schon etwas weiterentwickelt sein, das zu machen. Sowieso generell die Frage, wie viele Qubits brauche ich denn, um einen nennenswerten Vorteil zu erlangen? Es gibt durchaus Applikationen wie bei CERN, wo in Vorträgen schon gezeigt wird, dass ich mit 8 Qubits schon etwas anfangen kann und eine Verbesserung herbeiführen kann. Insbesondere wenn es sehr komplexe Systeme sind, wo ich verteilte Aufgaben zu lösen habe, dann kann ich da einen echten Mehrwert liefern.
Okay.
Und wenn wir es dann schaffen, in das Rechenzentrum auch einzusteigen, gar nicht nur unbedingt diese mobilen Applikationen zu adressieren, wo wir natürlich prädestiniert sind, weil wir bei Raumtemperatur arbeiten, sondern eher auch in die Rechenzentrum reinzugehen, dann wird es tatsächlich spannend. Denn wenn ich nur eine Zehnerpotenz besser bin im Energieverbrauch, ist das allein schon ein Alleinstellungsmerkmal, um Quantentechnologien in Rechenzentren voranzutreiben.
Genau, da will ich jetzt nochmal hin. Du hast das am Anfang schon angedeutet, nämlich den weltweiten Stromverbrauch. Und das ist ja schon vor allem seit generative KI einfach so durch die Decke geht. Das ist ja ein Riesenthema und ein Thema, was uns auch immer mehr beschäftigt, weil wir eben diese KI mit Strom versorgen müssen. Du hast Mini-Atomkraftwerke angesprochen und manche Netzbetreiber bekommen auch Zentren gar nicht mehr angeschlossen. Also das heißt, da stehen wir vor einem Problem und Quantencomputer, die eben nur einen Bruchteil dieser Energie brauchen könnten, da helfen. Magst du das noch einmal ein Stück weit konkretisieren? Inwiefern? Also klar, ihr braucht nicht so viel Energie, aber ihr müsst ja irgendwie dann auch funktionieren in dieser Gesamtinfrastruktur?
Auf jeden Fall. Ich habe vor 3 Monaten hier bei den Energieforen in Leipzig einen Vortrag gehalten. Da sind 250 Energieversorger ganz Deutschland zusammengekommen und die haben genau das Problem. Wir brauchen gar nicht nach Amerika zu Google zu gehen, sondern wir müssen nur nach Frankfurt oder Berlin gucken. Wenn ich da ein neues Rechenzentrum an den Start bringen möchte, viel Spaß. Die Anschlusskapazitäten sind begrenzt. Mhm. Ich müsste ja neue Energieerzeuger an die Seite stellen, um das machen zu können. Genau. Das ist eben dieser Ansatz. Du sprachst von Jülich erst. In Jülich, da ist im letzten Jahr ein Simulator für einen 50-Qubit-Quantencomputer an den Start gekommen. Es ist, wie gesagt, kein Quantenrechner, sondern es ist ein Simulator für einen Quantenrechner. Und der verbraucht 11 Megawatt, kann man in der Veröffentlichung nachlesen. 11 Megawatt. Ja, das ist eine Menge an Energie. Wenn ich höhere Qubit-Zahlen realisieren möchte, kann ich das Ganze dann verdoppeln, vervielfachen und so weiter. Das heißt, ein System, wo wir glauben, dass wir das mit einem Kilowatt oder 2 Kilowatt erschlagen können, ein 50-Qubit-System, das muss natürlich aufgebaut werden erstmal, da sind wir heute noch nicht, im Vergleich zu 11 Megawatt an Installationsleistung, die momentan benötigt werden. Das zeigt schon, es ist nicht nur eine Größenordnung, es sind viele Größenordnungen. Und letztendlich, ich habe schon gesagt, unser Gehirn funktioniert mit 25 Watt. Mehr haben wir nicht zur Verfügung. Mhm. Wir haben fantastische Leistungen. Das heißt, es gibt sicherlich energieeffizientere Möglichkeiten, Dinge zu berechnen. Vielleicht nicht immer so genau, wie es ein Standardcomputer macht. Da kommen wir wieder zur Fehlerkorrektur oder Nicht-Fehlerkorrektur. Manchmal ist die Fehlerkorrektur aber eher hinderlich. Ja, das geht dann in Bereiche, wenn es um Kreativität geht. Mhm. Wenn ich bestimmte neue Lösungen finden will, Einstein hat mal gesagt, die absolute Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. So, und genau das mache ich aber letztendlich, wenn ich kreativ bin. Mhm. Ja, diese Kreativität entsteht aber nicht, indem dein Chef hinter dir steht und der sagt, jetzt sei mal kreativ, du hast 20 Minuten. Da kommt in der Regel nicht viel bei raus. Sondern es sind äußere Anstöße, wie zum Beispiel, du gehst durch den Wald spazieren, du sitzt mit Freunden im Biergarten, Einstein hat Geige gespielt. Das sind genau Dinge, die nichts mit der eigentlichen Problemstellung zu tun haben, die dich aber aus einem gewissen Gleichgewicht ein wenig rausbringen.
Okay.
So ein bisschen out of the Box denken. Mhm. Du kennst vielleicht noch die 4 Geraden, ohne den Stift abzusetzen, um 9 Punkte zu verbinden. Mhm. Das dauert eine Zeit, bis man draufkommt. Aber das sind so Kreativgeschichten und da hilft es manchmal auch, wenn du rauschbehaftete Qubits hast, die eben nicht unbedingt dich in dem lokalen Minimum belasten, sondern dir einen kleinen Schubs geben, vielleicht über eine Rampe hinausführen und dann in ein noch tieferes Minimum führen. Das heißt, eine Art Kreativität zu erzeugen bei den Qubits. So, jetzt will man natürlich bei einer Excel-Datei oder beim Word-Dokument, da möchte man keine Rechtschreibfehler haben oder vielleicht auch die Summe.
Bitte.
Bitte nicht. Das heißt, es wird immer auch die konventionelle Rechnerarchitektur geben. Mhm. Die benötigen wir auch zur Ansteuerung der Quantencomputer. Es geht eher darum, eine gesunde Aufteilung zu bekommen zwischen rechenintensiven, komplexen Problemstellungen, wo ich eine Lösung bekomme unter ganz vielen Lösungen und der exakten Berechnung einer Zahl beispielsweise oder dem korrekten Erstellen eines Textes. Also die Symbiose, die Kombination aus beiden Welten wird zum Ziel.
Die macht das
dann
spannend. Ja, aber das, ich meine, um nochmal auf diese Krebsdiagnostik oder auf dieses Herzklappenproblem zurückzukommen, da brauchst du ja am Ende auch ein deterministisches Ergebnis, auf das du dich verlassen kannst.
Genau, also das ist eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung. Das ist so ähnlich wie wenn du zum Arzt gehst. Geh zu 4 verschiedenen Ärzten mit unterschiedlichem Erfahrungshorizont. Die werden an eine Diagnose auch unterschiedlich rangehen. Es gibt nicht den einen richtigen, sondern es gibt den Erfahrungshorizont und daraus abgeleitet die Entscheidungen, die du bekommst. Ich bin kein Fachmann, ja. Das ist also so die Welt, wie ich sie
verstehe. Immer für uns Menschen mit unserem Gehirn und Wahrscheinlichkeiten mögen wir überhaupt nicht, ja. Sind wir ganz schlecht drin.
Ganz genau, aber letztendlich jede Entscheidung, egal in welchem Bereich sie getroffen wird, hat immer ein gewisses Risiko, dass sie auch falsch ist. Mhm. So, wichtig ist aber, dass ich möglichst viele Einflussgrößen mit berücksichtige, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen in dem Zusammenhang. Die kann immer noch falsch sein, aber mit einer wesentlich kleineren Wahrscheinlichkeit.
Jetzt hast du es eben schon gesagt, also ihr habt viel vor, ihr habt große Pläne und man braucht dafür Geld, hast du gesagt. Also ihr seid am Gucken auch nach weiteren Investoren. Sei mal ehrlich, vielleicht ehrlicher als ein Pitch erlaubt. Was ist denn gerade eure größte Baustelle? Die Hardware, die Software, die Leute, das Geld?
Also die Talente sind es nicht, die bekommen wir. Einmal hier aus der Universität Leipzig heraus hervorragende Physiker, hervorragende Wissenschaftler, die eben die Technologie auch weiterentwickeln können. Das Geld ist sicherlich ein Thema. Wenn ich einzelne NV-Zentren setzen möchte, wie ich es beschrieben habe, dann brauche ich auch entsprechendes Equipment. Und das kostet dann eben schon mal 2,8 Millionen. So, die kann ich nicht aus der Portokasse bezahlen. Mhm. Das heißt, ein sinnvolles Investment, um genau diese Technologien an den Start zu bringen, ist einfach erforderlich. Und die sind ein bisschen schwierig hier zu bekommen. Gerade wenn ich an einer Technologie arbeite und die auch zur Marktreife bringe. Ja, der schwarze Kasten hat ein CE-Zeichen hinten drauf. Das heißt, es ist ein Produkt mit THL Level 9 und eben kein Laborexperiment, was vielleicht mal einen Tag hält, dann neu justiert werden muss. Am nächsten Tag muss das Ganze wieder ganz anders aufgebaut werden. Da braucht es eben entsprechend für die Produktisierung auch entsprechende Finanzen, das hinzubekommen.
Und wo stehen wir da in Europa? Du hast eben, ne, Google hat mir kurz mal erwähnt, ne, wir wissen es aber auch aus China, da wird auf jeden Fall einfach viel, viel mehr investiert. Wo stehen wir denn da in Europa?
Ich glaube nicht besonders gut momentan. Es gibt auch hier natürlich viele Initiativen, teilweise von einzelnen Ländern getrieben, teilweise auch von der Europäischen Union getrieben. Woanders geht es in der Regel schneller. Wir haben das beste Beispiel gerade vor 2 Wochen erlebt, wo in Amerika eine Executive Order unterschrieben wurde über 2 Milliarden. Um Quantentechnologie nach vorne zu bringen, weil die Bedeutung der Quantentechnologie erkannt wird. In Deutschland tun wir uns ein bisschen schwer. Fördermittel ist eine Möglichkeit, voranzukommen, sind sehr zeitaufwendig. Die Antragstellung dauert sehr lange, das Genehmigungsverfahren, bis dann tatsächlich auch Geld rüberkommt. Manchmal brauche ich das Geld am Anfang, um eben beispielsweise so einen Ionenimplantat zu beschaffen. Und da wäre es sehr vorteilhaft, eben auch Richtung Wagniskapital an den Anfang solche Investitionen zu stellen. Natürlich mit entsprechenden Forderungen, was die Technologie erreichen soll. Aber manchmal zäumen wir das Pferd so ein bisschen von hinten
auf. Aber ihr seid noch da. Ihr habt euch noch nicht abwerben lassen.
Nein, ich war jetzt in Boston. Ich habe gesehen, welche Dynamik vor Ort existiert. Sehr viele gute Gespräche geführt, in den unterschiedlichsten Bereichen auch. Und ich sehe, dass da ein großes Interesse besteht. Denn wir waren der einzige mobile Quantencomputer, der dort in Boston vorgestellt wurde.
Und was braucht es, um diese Technologie dann in die Breite zu bringen?
Wir sind noch ein recht kleines Unternehmen, gerade mal 18 Leute. Wir können natürlich nicht überall in Deutschland präsent sein. Und deshalb brauchen wir starke Partner wie Bechtle, die bei uns zur Zertifizierung gekommen sind, die Technologie kennengelernt haben und in der Lage sind, auch in einem breiten Maßstab, in einem großen Maßstab, diese Rechnertechnologie in die Rechenzentren zu bringen.
Also Distribution sozusagen.
Distribution, aber auch das Fachwissen. Distribution alleine reicht nicht, sondern auch das Fachwissen, wie man diese Computertechnologie an den Start bringt.
Wenn du jetzt einem IT-Verantwortlichen 3 Dinge mitgeben müsstest zum Thema Quantencomputing. Ne? Wir haben heute viel gesprochen über die Zukunft, aber wenn du was mitgeben würdest, worum sollte man sich so in den nächsten 12 Monaten oder 1 bis 3 Jahren mal kümmern? Was sollte man anschauen? Was sollte man anpacken?
Eins haben wir heute schon angesprochen, das sind die Verschlüsselungstechnologien. Es ist sicherlich wichtig, heute schon zu berücksichtigen, dass heute noch sichere Dokumente vielleicht in wenigen Jahren nicht mehr sicher sind. Und das betrifft die gesamte Bandbreite, auch Zugriffssicherheit, Cybersecurity. All das sind Aspekte, die man sich sehr genau angucken sollte. Welchen Einfluss hat die Quantentechnologie, gerade auch Stichwort sicheres Internet. Nicht nur die Verschlüsselung alleine ist wichtig. Ich muss auch mitbekommen, wenn jemand versucht, Angriffe zu starten. Also das sind Themen, aber die sollte eigentlich jeder Betreiber eines Rechenzentrums auch heute schon auf dem Schirm haben. Dann mit Sicherheit der Energieverbrauch, haben wir heute auch angesprochen. Wenn ich Rechenzentren habe, die enorme Energiebedarfe haben, werden diese nicht mehr deckbar sein. Das heißt, neue Rechenzentren an den Start zu bringen, werde ich vielleicht eher in Ländern schaffen, wie Norwegen und Finnland, wo ich sehr viel Wasserkraft noch zusätzlich habe, als es vielleicht in Deutschland der Fall ist. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, weil alles, was Richtung AI angeht, nur um ein Beispiel zu nennen, wenn ich Prognosen trauen darf, wird es im Jahr 2030 weltweit zwischen 5% und 7% der Weltenergieerzeugung bedürfen, wenn ich die Skalierung so weitertreibe, wie sie gerade eben vonstatten geht. Das ist undenkbar, das können wir nicht darstellen. Den Klimaaspekt mal ganz außen vor gelassen, wo ich auch 11 Jahre lang tätig war. Also da graust mir davor. So, das heißt, dieses Energiethema ist mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges. Welche Aufgaben könnte ich einem Quantencomputer übergeben und damit eben diese Energie nicht verbrauchen, die ich mit einem Standardrechner verbrauchen würde? Und der dritte Punkt ist die Quantenalgorithmen. Eben auch zu schauen, wo sind die Rechenzentren? Die sind in der Finanzindustrie, die sind in der chemischen Industrie. Da gibt's Problemstellungen, die ich angehen muss. Und es lohnt sich schon heute, sich Gedanken zu machen, mit der Entwicklung der Quantencomputer zusammen auch diese Algorithmen zu entwickeln, dass ich nicht erst an den Start gehe, wenn ich einen Rechner habe, der, ich sag mal, 128 Qubits zur Verfügung hat, dann habe ich einen Zeitverzug, den ich locker eben einsparen könnte, wenn ich heute schon drüber nachdenken würde.
Das hat Spaß gemacht. Danke Frank Schlichting von Sachsen-Q für diesen Blick in den Quantencomputer und in die Zukunft.
Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir eine breite Zuhörerschaft gewinnen, um dieses doch vielleicht nicht ganz einfache Thema aber in die Köpfe zu bringen, in die Politik zu bringen und in die Anwendung zu bringen. Würde mich sehr freuen.
Sehr schön. Und damit würde ich sagen, auch euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben. Das war Frank Schlichting, Co-CEO von Sachsen-Q. Und wir sehen und hören uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.